Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns.
Der Podcast von Lambda Bayern.
Neu. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Willkommen zu Lambda Talk, dem neuen Podcast-Projekt von Lambda Bayern. Das Jugendnetzwerk Lambda Bayern ist der bayerische Dachverband für queere Jugendarbeit. Ich bin euer Gastgeber, Jens Zeidler. Jede Woche wie immer mit einem wechselnden Gast, mit dem ich gemeinsam versuche zu erklären, wer die Menschen hinter Lambda sind, was Lambda Bayern eigentlich so macht. Und wir beantworten auch die Fragen, die ihr uns via E-Mail an talk@lambda-bayern.de schicken könnt. Heute zu Gast Desiree, ehemaliger Vorstand bei Lambda Bayern. Sie war 6 Jahre lang Vorstand bei uns, Gründungsmitglied von Young in Queer Ulm, Neu-Ulm und war Mitglied im JRK für eine lange Zeit. Aber ich glaube, mehr zu Desiree kann sie uns selber erzählen. Hallo Desiree.
Hallo Jens.
Desiree, was habe ich denn jetzt bei deiner Vorstellung alles vergessen zu erwähnen? Weil du warst ja nicht bloß im JRK, du warst nicht bloß bei Young in Queer und nicht bloß bei Lambda Bayern. Du hast ja noch viel mehr gemacht. Oder machst sogar immer noch viel mehr.
Ja, also im Großteil hast du eigentlich schon genannt. Wie du schon gesagt hast, war ich 6 Jahre lang Vorstand bei Lambda Bayern und bin jetzt im März ausgeschieden aus meinem Vorstandsamt. Und ich habe selber mal ein bisschen nachgeschaut. Bevor ich Vorstand war, war ich schon 3 Jahre mit dem Team und habe die JugendleiterInnen-Schulungen mitgeteamt und vorbereitet und auch neu gestaltet teilweise. Und davor habe ich eine Zeit lang eigentlich nichts Ehrenamtliches gemacht, was daran lag, ich bin halt weggezogen von zu Hause und dann muss man erstmal sich wieder ein Ehrenamt suchen oder so ging es mir zumindest. Und ganz früher war ich viel bei der evangelischen Jugendarbeit, also mit 14 habe ich da angefangen und war eben auch lange Zeit Mitglied im JRK, wobei da eigentlich nur als teilnehmende Person und später dann auch in der Bereitschaft, weil Ehrenamt war halt schon immer irgendwie in meinem Leben verankert. So ist bis heute. Aktuell habe ich jetzt nichts Gewähltes oder sowas, sondern ich organisiere halt mit beim Waldstock. Das ist ein kleines Umsonst und draußen bei uns in der Gegend. Und das ist einfach eine andere Art von Ehrenamtsarbeit mit anderen Aufgaben. Und es macht aber auch Spaß.
Gab ja auch schon viele Symbiosen vom Waldstock und von Lambda Bayern, denn es waren auch schon regelmäßig Ehrenamtliche von Lambda Bayern beim Waldstock-Festival aktiv und Aktive vom Waldstock-Festival bei Lambda Bayern. Das muss man vielleicht auch nur dazu sagen.
Ja, das stimmt. Da sind eigentlich ganz nette Zusammenarbeiten über die Jahre entstanden und ich glaube, das hat von beiden Seiten eigentlich auch viel Spaß gemacht und auch viel geholfen, weil sowohl von Lambda Bayern-Seite wie auch von der Waldstock-Seite einfach ausgeholfen wurde, wenn irgendwo Leute gefehlt haben, Themen gefehlt haben. War eigentlich eine ganz schöne Zusammenarbeit. Und auch wenn ich jetzt kein Vorstand mehr bin, kann man solche Ressourcen ja weiterhin vielleicht nutzen, wenn es mal eng wird.
Ja, auf jeden Fall. Und die bayerisch-baden-württembergerische Freundschaft, die muss ja auch erhalten bleiben.
Ganz genau.
Du hast das gerade schon gesagt, du warst 6 Jahre, oder ich habe es auch schon gesagt, du warst 6 Jahre Vorstand bei Lambda Bayern. Was war denn deine Lieblingsaufgabe bei Lambda?
Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und letztendlich war es eigentlich schon das, was ich über die 6 Jahre auch viel gemacht habe, war einfach der Kontakt zu den einzelnen Jugendlichen, jungen Erwachsenen in den Gruppen und auch der Kontakt direkt zu den Gruppen, vor Ort präsent zu sein, mit den Leuten Arbeit abzunehmen oder auch die Leute bei uns mit einplanen, damit sie mir uns Arbeit abnehmen konnten. Das war eigentlich so schon das Schönste.
Ja, und das hast du ja auch ziemlich aktiv gemacht. Also du bist ja auch regelmäßig in die Jugendgruppen rausgefahren, warst mit der Jugendgruppe aus Kempten, mit den wunderbaren Bonitos beim Maiwandern. Du warst in Aschaffenburg auf dem CSD und hast da Waffeln oder Krebs gekocht und verkauft. Und warst ja auch wahnsinnig viel aktiv bei den einzelnen Jugendgruppen. Also ich glaube, daran hat man ja auch schon erkannt, dass das eine Aufgabe ist, die da wirklich einfach großen Spaß macht.
Ja, das stimmt, das trifft zu. Und das ist auch was mir jetzt, glaube ich, im Nachhinein dann schon fehlen wird. Einfach der Kontakt und die Besuche und der Austausch mit den Gruppen.
Aber du bist ja auch jederzeit wieder willkommen und du darfst natürlich auch jederzeit gerne wieder dabei sein. Ich glaube, es wird niemand Nein sagen, wenn ein Ehrenamtlicher sagt, ach übrigens, ich würde gerne mal.
Ja, vielleicht in Zukunft.
Genau, haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt gerade. Jetzt gerade ist ja sowieso alles brach, weil wir jetzt ja gerade immer die Ausgangsbeschränkung haben, die Kontaktbeschränkungen, während wir das aufnehmen. Aber es kommen ja wieder andere Zeiten. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es wird dir fehlen. Welche Aufgabe wird dir denn am allerwenigsten fehlen?
Ja, da habe ich mir auch überlegt. Ja, eigentlich so förmliche Anfragen, das war immer so ein bisschen ein Groll für mich. Und wenn es nur beim Amtsgericht war, irgendwie nach einem Auszug oder sowas, als es noch nicht so wirklich online ging. Und da halt für mich halt unnötigen Papierkram, der ist natürlich wichtig, das möchte ich deshalb auch nicht runterspielen, aber irgendwie so förmliche Schreiben und so förmliche Anträge, das ist nicht so meine Welt. Aber ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Ich habe es natürlich gemacht, weil es gemacht werden muss. Es gibt immer Dinge, die gemacht werden müssen, aber das war was, das habe ich jetzt nicht so gern gemacht.
Also würdest du aber auch sagen, dass ein mehrköpfiger Vorstand ein mehrköpfiges Vorstandsteam dann schon auch ein Gewinn für eine Organisation ist, weil jeder ja so seine eigenen Stärken und Schwächen hat und der eine, der verreist gerne quer durch Bayern und zum Teil auch durch Baden-Württemberg und der andere, der kann halt ganz gut förmliche Schreiben ans Amtsgericht schicken oder zum Notar gehen oder am Michael-Schmidt-Peter-Preis bei der Verleihung sprechen zum Beispiel.
Ich finde das total sinnvoll, wenn da mehrere Menschen einen Vorstand bilden für so einen Verband wie jetzt dann dabei. Ich denke, in den meisten Verbänden macht es Sinn, dass einfach unterschiedliche Stärken durch die unterschiedlichen Menschen ja dann auch da eingebracht werden können. Und wie du selber sagst, es gibt genug, die total drin aufgehen in irgendwelche formalen Anträge, formalen Schreiben und so. Und es gibt halt Leute, die lieber vor Ort sind, Kontaktpflege oder auch Werbung für den eigenen Verband mit einfach selber da sein und die Leute dafür begeistern. Und ich glaube, gerade das macht's aus, dass es so unterschiedliche Menschen in einem Vorstand zusammenarbeiten können.
Das sind ja auch die Stärken von einem Verein, des gestalteten Vereins. Der Vorstand ist in der Regel ja der einen Verein gestaltet. Und ich glaube, da hast du schon auch immer gut den Überblick gehabt in deiner Vorstandszeit und hast auch gewusst, oder anders gesagt, du hast natürlich auch gut immer gewusst, wo du dir die Hilfen holen musst für spezielle Aufgaben, wie soll ich sagen, die dir jetzt vielleicht eher weniger liegen.
Genau. Man muss einfach wissen, wo man nachfragt.
Ja, aber dafür ist es natürlich auch wieder wichtig, eigentlich dann in den Gruppen präsent zu sein, dass man natürlich auch die TeilnehmerInnen kennt, wo man dann sagen kann, hey, der moderiert ja echt super einen Spieleabend, so wie es zum Beispiel beim Keks ja auch sehr lange war bei Lambda, wo man dann gesagt hat, hey, der moderiert super einen Spieleabend, den frage ich ja mal für ein Herbstvernetzungstreffen an, ob er nicht bei uns auch mal einen Spieleabend machen möchte.
Genau, also so ist es. Immer die Augen, also ich fand es immer ganz wichtig, die Augen offen zu halten und einfach sich auch Unterstützung aus den Gruppen oder auch von Einzelpersonen, die einfach Lust haben, irgendwo ehrenamtlich was zu machen, sich die Unterstützung dann auch zu holen und den Jugendlichen, jungen Erwachsenen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren eigentlich letztendlich auch oder zu zeigen, was ihre Stärken sind, zu zeigen, woran sie Spaß haben und das einfach von einer großen Gruppe dann die Plattform zu bieten.
Also das sind ja jetzt sind wir ja schon eigentlich bei dem Punkt mit Tipps und Ratschlägen für Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Hast du denn weitere Tipps für junge Menschen, die vielleicht sich überlegen, ich würde gern was machen, aber ich weiß nicht was?
Ja, ich glaube, dadurch, dass jeder und jede irgendwie anders ist, ist es ganz, ganz schwierig zu sagen. Aber ich glaube, wenn man eine eigene Motivation hat, da in dem Verband oder in der Jugendgruppe was zu machen, weil man irgendwann mal da sitzt und denkt, eigentlich würde ich da auch gern mithelfen. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz starker Grund, dass man sagt, ich versuche mich da mal einzubringen, dass man irgendwie zu den Jugendleiterinnen oder zum Vorstand geht und sagt, ich finde eure Arbeit interessant oder auch kritisch fragt, was macht ihr? Also, warum macht ihr das so? Ich hätte da eine andere Idee, gebt mir mal den Raum, dass ich das irgendwie einbringen kann. Aber wenn man selber nicht die Motivation hat oder sich irgendwann mal fragt, warum mache ich das eigentlich selber, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig. Aber wenn man mal mit dem Gedanken spielt, dann sollte man das vielleicht auch gerade am Schopfe packen und einfach die Leute mal ansprechen, ob es denn irgendwo Möglichkeiten gibt, dass man sich selber einbringen kann. Dass man mal eine Gruppenstunde übernimmt oder mal unterstützen bei einer Gruppenstunde mitarbeitet. Das heißt ja nicht immer gleich, dass man Gruppenleiterin oder Vorstand werden muss, sondern auch mitarbeitet. So Helfer gibt es ja auch ganz oft. Und wenn man da Bock drauf hat, bin ich der Meinung, einfach nachfragen, ob irgendwo Hilfe gebraucht wird.
Ja, und erfahrungsgemäß sagt in einem Jugendverein eigentlich niemand erst mal nein, wenn sich jemand freiwillig meldet, Arbeit zu übernehmen.
Das sehe ich genauso. Also meistens ist das der Fall, dass das dann auch Gehör findet. Und ich finde, Jugendarbeit jetzt selber zu gestalten, ist einfach auch eine Plattform, seine eigenen Interessen da ja auch mit einzuarbeiten und vielleicht was man selber gerne macht, was man gerne auch mal mit mehr Leuten machen würde, da einfach mal versuchen, das andere Leute dafür zu begeistern. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg für solche Ämter.
Desiree, ich habe mit Keks und mit Kai ja auch schon, mit Keks und mit Konstantin, sorry, Kai kommt erst in einer der nächsten Episoden. Ich habe da mit Keks und Konstantin schon drüber gesprochen und beide haben gesagt, dass sie auch wahnsinnig viel für sich selbst mitnehmen konnten aus der Jugendarbeit. Also sei es, wie man was moderiert, wie man ein YouTube-Video aufnimmt, man kann sich selber sehen, man kann sich selber feedbacken, man zieht viel Feedback raus. Keks hat gemeint, er hat wahnsinnig viel gelernt, über eine Organisation von einer großen Küche für 30 Personen zu kochen, das Essen pünktlich auf den Tisch zu bekommen. Und er hat da viel Positives für sich rausgezogen. Konntest du für dich da auch viel Positives rausziehen oder siehst du das gar nicht mal so egoistisch, sondern dass das hauptsächlich geben ist und weniger auch nehmen?
Also
so ein Amt in einem ehrenamtlichen Verein.
Also ich sehe es schon auch teils das egoistisch. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang jetzt wirklich so betitelt werden muss. Also ich kann mich da Konstantin und Keks nur anschließen. Ich habe da auch sehr viel über eben Rahmenbedingungen, Planung, was braucht es wirklich, was ist eigentlich überflüssig für so eine Veranstaltung, wo kann man seine Zeit sinnvoller investieren. Da habe ich schon auch sehr viel gelernt und auch manchmal sehr flexibel, oder nicht nur manchmal, viel gelernt habe ich, flexibel zu reagieren. Also man hat da seinen Plan und es geht immer irgendwas schief. Die mich schon kennen von den letzten Jahren, kennen da auch so ein paar Geschichten, aber trotzdem hat mir das ganz viel gebracht, das nicht mehr ganz so eng zu sehen, sondern einfach halt mit der Situation weiterzuarbeiten. Und es hat ja trotzdem dann immer ganz gut funktioniert. Und ich finde, es sind viele Fertigkeiten, die man so im Leben schon mal gelernt hat, an denen man ein bisschen so entlanggeschrammt ist, einfach gefördert worden durch die Vorstandsarbeit. Also Vorträge und so hat man schon immer gemacht. Aber vielleicht macht man sie jetzt einfach besser. Also so ist ein bisschen der Eindruck für mich, dass man einfach... Ich hatte eine große Plattform, um das auch zu üben, um das weiter auszubauen und habe schon das Gefühl, dass mir das jetzt heute leichter fällt, wie halt vor 6 Jahren, als ich da angefangen habe und habe da für mich schon durch die Plattform das einfach immer wieder anzuwenden, schon viel dazugelernt noch über die letzten Jahre.
Also man lernt nicht nur als Teilnehmerin von einem GruppenleiterInnenkurs zum Beispiel sehr viel, sondern auch, wenn man das erste Mal teamt.
Ja, absolut, absolut.
Also das war für mich eine ganz große Erfahrung, wie viel man da für sich selber lernt als Teamer und dass man da zum Teil noch fast mehr lernt als wie als Teilnehmer.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Also das ist am Anfang eine riesen Herausforderung. Ich denke, viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die so eine JugendleiterInnenschulung bei uns teamen, haben den selber bei uns mal gemacht vor ein paar Jahren oder sowas. Und das ist ganz anders. Das ist eine große Herausforderung, die anstrengend ist, die einen selber fordert, aber die einen selbst auch extrem weiterbringt. Also so ist mein Eindruck. Ich habe ja recht viele JugendleiterInnen-Schulungen gemacht die letzten Jahre. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Das war immer anstrengend für mich, weil einfach ich wollte, dass sich die Menschen wohlfühlen, dass die Menschen was mitnehmen und dass auch wir als Team da was mitnehmen. Egal, jede Schulung war irgendwie anders. Und das Schönste eigentlich war dann immer, wenn ich über die Jahre hinweg die jungen Menschen, die ich auf den Kursen hatte, wieder getroffen habe und gesehen habe, dass sie irgendwo im Ehrenamt, in der Jugendarbeit ihren Platz gefunden haben. Das heißt, dass wir sie nicht ganz verschreckt haben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, da kann ich dir aus eigener Erfahrung auch zustimmen. Ist auch schön, wenn da viele Kontakte entstanden sind, zu denen man zum Teil über Jahre hinweg, dann sei es durch die Jugendarbeit oder vielleicht auch privat, Kontakte hat oder immer noch Kontakt hat. Das bestärkt dann natürlich dann auch sehr viel in seiner eigenen Arbeit und in dem, was man getan hat. Also bin ich auch voll bei dir, auch aus eigener Erfahrung. Mhm. Mir fällt gerade nur ganz spontan ein, du hast ja an unseren den Lambda Bayern GruppenleiterInnenkurs hast du ja aus drei verschiedenen Perspektiven sogar gesehen. Du hast daran teilgenommen, du hast einen inhaltlich geteamt, aber du hast ihn auch schon mal bekocht, fällt mir gerade ein, ja, gell? War das für dich sehr schwer, von Referent auf Küche umzusteigen?
Schwer ist da jetzt, glaube ich, auch wieder das Falsche. Es war einfach total anders und mir hat, also das Team hat mir schon immer Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht so viele Jahre in Folge gemacht. Also ich mache ja nichts, was mir nicht irgendwie Spaß macht, was mich fordert. Und in der Küche, das hat mir auch Spaß gemacht, wenn die Leute satt sind, wenn die Leute glücklich sind, weil es gut geschmeckt hat. Aber da hat mir die inhaltliche Arbeit, also das Wissensaustauschen so, das hat mir schon gefehlt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht nochmal Küche machen würde. Aber ich habe dann im Vergleich, glaube ich, zu anderen Küchenteams schon, das liegt aber auch, glaube ich, einfach an der Zusammensetzung. Ich meine, ich war da 5 Jahre Vorstand, ich kannte das komplette Team und bin da einfach sozusagen zur Seite gegangen, habe gesagt, ihr seid genug, macht ihr das. Also so haben wir das einfach uns geeinigt und habe gesagt, ich biete euch dafür an, ich mache die Küche. Ich habe aber die Pausen trotzdem immer genutzt, um mich mit den Teilnehmenden auszutauschen. Und auch deshalb sind dort, glaube ich, mehr Kontakte jetzt zwischen Küche und Teilnehmende entstanden, wie es die Jahre davor mal auf und ab war. Aber das liegt, glaube ich, einfach dran, weil ich als Vorstand in der Küche war und einfach das ganze Konstrukt kannte seit Jahren und somit wusste, wo ich mich einbringen, also wo ich nachfragen kann, was die Leute so erarbeitet haben und wo ich es einfach nicht mache, nicht da raushalte.
Was würdest du sagen, was ist herausfordernder, Küche oder Teamen? Oder ist beides gleichermaßen herausfordernd, aber nur auf eine andere Art?
Ah, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, dass Teamen schon herausfordernder ist, weil einfach viel, viel mehr Vorbereitungszeit drin steckt und man sich auch mit anderen Teamer und Teamerinnen mehr abstimmen muss. Als Küche kannst du eigentlich dein Ding machen. Also klar, du nimmst Rücksicht auf die Essenswünsche und aufs Budget, das ist ja schon klar. Aber trotzdem, die Sachen, die ich gern esse und die mir schmecken, die kann ich da auf den Tisch bringen, wenn ich davon ausgehe, dass es den Leuten auch schmeckt. Also das heißt, die Vorbereitungszeit, das kann man meiner Meinung nach nicht vergleichen. Vor Ort ist es auch sehr anstrengend. Das ist eher körperlich anstrengend. Das stimmt. Statt halt vom Kopf her anstrengend, ist es eher von der menschlichen Hülle her anstrengend. Also so den ganzen Tag in der Küche stehen, für 15 Leute kochen, wenn man das sonst nicht macht, das schlaucht schon auch.
Ich habe es gerade schon angesprochen, du hast ja den Kurs, an dem GruppenleiterInnenkurs von uns auch schon mal teilgenommen. Das war, als du die Jugendgruppe Young and Queer zusammen mit dem Andi neu gegründet hast. Mich würde jetzt interessieren, konnte dir Lambda Bayern damals wirklich Hilfe bieten oder hätte es was gegeben, was Lambda Bayern für dich und für die Gruppe besser hätte tun können?
Ich bin ja damals auf die Jugendleiterinnen-Schulung, weil ich halt hier vor Ort angesprochen wurde, ob ich Lust hätte, die Jugendgruppe wieder neu aufleben zu lassen. Dann habe ich gemeint, mache ich, aber ich hätte gerne noch mal ein bisschen Handwerkszeug. Und deshalb habe ich die Schulung besucht. Und da war meiner Meinung nach sehr viel Input von Lambda Bayern, den wir aber gar nicht, also sehr viel Angebot auch, was wir hinterher hätten alles einfordern können. Und das haben wir aber nicht alles in Anspruch nehmen müssen, weil wir einfach damals so eine gute Struktur in Ulm hatten und da einfach ganz viele auch wieder so formelle Dinge und so uns abgenommen wurden. Das heißt, Andi und ich konnten uns damals voll auf das Programm konzentrieren und auf wirklich die Gruppenstruktur, wie oft treffen wir uns, wie stark machen wir die Rahmenbedingungen, also wie streng sind wir und so. Wir hatten Zeit für das Kreative eher und mussten uns auch nicht so wirklich um die strukturellen Dinge kümmern, weil wir hatten Raum, wir hatten genug Finanzierungsmöglichkeiten und so. Das heißt, da haben wir Lambda nicht ganz so viel gebraucht. Dafür aber haben wir auf dem Kurs selber viel Methoden und so gelernt, die wir in die Jugendgruppe mitnehmen konnten. Also da haben wir schon sehr profitiert. Aber es waren jetzt hinterher nach der Jugendleiterschulung nicht mehr so viel offene Fragen, wo wir Lambda jetzt direkt nochmal gebraucht hätten als beratende Funktion. Aber das lag, glaube ich, eher an der Struktur, wie es halt bei uns war.
Wie oft hattet ihr Gruppenabende in Ulm? Also bei Young and Queer?
Wir hatten alle 2 Wochen, immer Donnerstagabends war es damals, da hat sich jetzt auch einiges geändert, glaube ich, heutzutage. Und hatten immer 3 Stunden und waren da auch wirklich, das ging um 7 los, das war um 10 fertig. So hat es eigentlich auch so gut wie immer hingehauen, haben da alles Mögliche gemacht von irgendwelchen Vorträgen oder Gruppenarbeiten oder gemeinsames Trauchen oder einen Gruppenabend mit den Nachbarjugendgruppen, was halt hier am nächsten war, halt Augsburg und Kempten. Mhm. Und haben auch mit denen mal was zusammen gemacht.
Ja, und ihr wart ja verhältnismäßig, also im Vergleich zur Jugendgruppe in München, sage ich jetzt mal, wart ihr ja doch relativ wenig Mitglieder, aber ihr wart immer auf einer sehr starken Zahl, in sehr starker Personenanzahl auf den Vernetzungstreffen witzigerweise vertreten. Also ihr wart meistens so ziemlich die größte Gruppe an Menschen, die da war. Was ich immer ganz cool fand eigentlich.
Ja, das ist halt, ich glaube, wenn einfach die Leitung einen guten Kontakt hat zu so einer Institution wie jetzt so einem Landesverband, dann kriegt man die Leute auch eher motiviert, da hinzufahren. Ich meine, wenn man als Jugendlicher in der Gruppe gar nicht weiß, was es für Angebote gibt, dann gibt es ja auch gar nicht die Option, da hinzufahren. Und ich mochte damals halt diese Vernetzungstreffen. Ich fand die sehr sinnvoll und somit habe ich versucht, auch immer Jugendliche aus unserer Gruppe da zu motivieren, mitzukommen.
Desiree, war dir deine Erfahrung in der Jugendarbeit, also gerade im Jugendrotkreuz und dann auch vor allem bei Young in Queer wahrscheinlich, war dir das hilfreich für die Vorstandstätigkeit bei Lambda Bayern selbst?
Ich glaube gar nicht mal so sehr, weil die Vorstandsarbeit bei Lambda Bayern war für mich schon anders wie jetzt die Jugendarbeit vor Ort. Da hat für mich mehr, glaube ich, einfach so diese Fähigkeiten, die man so in der Ausbildung oder dann später auch im Berufsleben erlernt, hat mir da fast mehr gebracht, weil am Anfang musste ich ja erstmal gucken, mir die ganze Struktur angucken, was es denn so für Aufgaben gibt. Und da war für mich schon auch viel so meine eigene Einstellung, so was sind Verbindlichkeiten, wenn ich sag, ich übernehme eine Tätigkeit, dass ich das auch mache, dass ich mich da auch drauf verlassen kann, dass meine Vorstandskollegen sich da drauf verlassen können. Und das war jetzt weniger was ich in der Jugendarbeit gelernt habe, sondern einfach eher so im normalen Berufsalltag oder auch in meinem privaten Umfeld. Weil ich finde, das war schon ein ganz großer Bestandteil von der Vorstandsarbeit. Einfach, ich übernehme Aufgaben und dann mache ich die auch. Oder ich kommuniziere, das ist nicht mein Bereich, das kann ich nicht, ich brauche Unterstützung. Und das sind Sachen, das gibt es im Kleinen schon in der Jugendarbeit auch, aber das habe ich vorhin ja schon gesagt, dass unsere Gruppe strukturell sehr gut aufgestellt war, wir sehr guten Rückhalt hatten von unserem großen Verein, also von dem Erwachsenenverein dazu. Mhm. Und das heißt, es waren da nicht so wirklich Probleme, die auf uns zukamen. Und deshalb waren es mehr dieses, ich verlasse mich auf andere, ja, auch eine Weiterentwicklung von Menschenkenntnis oder einfach auch nicht eine Weiterentwicklung nur, sondern man lernt ja über sein Leben lang immer wieder Menschen kennen und einfach da eine andere Einordnung oder ja, für sich selber halt sagen, das ist für mich verbindlich, auch wenn ich dafür kein Geld kriege, wenn ich das ehrenamtlich mache, wenn ich das in meiner Freizeit mache, trotzdem mache ich das, dass man sich drauf verlassen kann. Weil sonst brauche ich sowas nicht machen. Und das gilt für mich, egal ob es ein ehrenamtlicher Vorstand ist oder ob es im Privatleben ist oder ob es im Berufsleben ist.
Das ist eine sehr schöne Aussage, weil Keks hat letzte Woche, also in der letzten Episode, nicht unbedingt wortgleich, aber inhaltlich so ziemlich dasselbe gesagt. Also Kern der Aussage war, wenn ich was mache, dann mach es, weil wenn ich keinen Spaß dran habe, dann würde ich es gleich gar nicht machen.
Genau. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei so Ehrenamtssachen, egal ob Vorstand, Gruppenleiter oder auch die Verbindlichkeit, in die Gruppe zu gehen. Hm. Vielleicht ist es altbacken, aber es ist so, das ist halt so was mir wichtig ist.
Ja, und was man natürlich auch als Jugendlicher oder als junger Erwachsener nie vergessen darf, auch wenn es in der Öffentlichkeit zwar nicht so wahrgenommen wird, aber Jugendarbeit, es ist ja auch ein Stück Arbeit. Mhm. Ne? Also klar, wenn man in der Öffentlichkeit sagt, ja, ich habe Jugendgruppe oder ich bin Vorstand in einem Jugendverein, ich glaube, dass das für manche viel spaßiger klingt, als es tatsächlich oft ist. Also klar, macht es ja viel Spaß. Also mir hat es ja immer Spaß gemacht, deswegen bin ich ja wahrscheinlich immer nur da. Aber es ist natürlich schon oft ein Stück Arbeit. Also gerade wenn man zu dritt einen GruppenleiterInnenkurs vorbereitet. Also man fängt ja schon Wochen im Voraus mit der Planung an. die Umsetzung selbst, das sind sehr lange Tage auf den Kursen und dann aber auch noch die ganze Nachbereitung, die man hat. Man reflektiert im Team nochmal, man gibt sich gegenseitig nochmal ein Feedback, man muss die Rechnung für die Teilnehmerbeiträge schreiben, man muss das Haus bezahlen, man muss einen Antrag für ein BJR schreiben, dass man sein Geld kriegt. Also es ist schon auch ein großes Stück Arbeit und gerade deswegen, darauf wollte ich jetzt hinaus, und gerade deswegen muss man aber auch schauen, dass man viel Spaß dabei hat, weil es ist Arbeit, für die man wenig Geld oder eigentlich gar kein Geld zum Teil kriegt. Und gerade deswegen darf der Spaß auch nicht zu kurz kommen. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, deswegen sollte sich jeder Jugendliche wahrscheinlich auch die Aufgabe aussuchen, die ihm oder ihr am liebsten ist. Oder was sie gut kann.
Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dann auf jeden Fall immer. Ich denke, in dem Vorstand, dann ist es halt manchmal, das sind dann manchmal Aufgaben, die keiner gerne macht. Und dann muss man halt es irgendwie so fair aufteilen, dass jeder so ein bisschen was Unliebsames halt auch hat dazwischen. Wie man oft weiß, sind die meistens nicht ganz so effizient, aber auch das funktioniert. Also.
Ja, eigentlich, Desiree, sind wir schon so ziemlich, kommen wir mit großen Schritten dem Ende entgegen. Ich glaube, wir haben ziemlich viel gefragt. Ich biete natürlich den ganzen Hörerinnen und Hörern immer noch die Möglichkeit, wenn ihr Fragen an Desiree habt oder wenn ihr gerne euch wünschen würdet, dass Desiree mal wieder Teil von diesem Podcast ist, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an talk@lambda-bayern.de, also talk@lambda-bayern.de. Könnt ihr uns gerne Fragen schreiben, gerne an Desiree, Fragen an Lambda. Könnt uns aber auch einfach schreiben, hey, ich hätte eine Frage zu der und der Aussage von Desiree, ladet sie doch mal wieder ein. Ich denke, Desiree ist auf jeden Fall dabei, dass sie wieder hier sich zuschalten wird. Wie gesagt, Desiree, wir sind jetzt schon kurz vor Ende. Die Frage aller Fragen, glaubst du, dass Jugendarbeit nach wie vor wichtig ist?
Ja, glaube ich. Aus vielerlei Hinsicht eigentlich. Als Teilnehmende ist es, man bekommt da in so Gruppenstunden auch immer mal wieder neue Ideen, Dinge, die man eigentlich vielleicht vergessen hat, die einem aber Spaß machen, weil man einfach ein bisschen älter geworden ist und das mal kindisch fand oder sonst irgendwie oder auch wenn man denkt, alleine macht es keinen Spaß, hier habe ich aber einen Rahmen, wo ich einfach, und wenn es nur irgendein altes Brettspiel, was man früher mal zu Hause gespielt hat, mal wieder in großer Runde irgendwie spielen, oder wenn es Basteln ist, oder zu Hause geht der Kuchen immer schief, wenn man hier jetzt zu Weihnachten mal Plätzchen macht, klappt das auf einmal wunderbar, vielleicht nehme ich einfach das Rezept, also das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, und dann kann man sagen, braucht es dafür Jugendarbeit, das könnte man ja auch zu Hause, ja, aber manchmal fehlt halt einfach der Initiator, sowas zu Hause wieder, in Angriff zu nehmen, auf die Beine zu stellen. Also ich finde auch so im ganz Kleinen ist es schon wichtig. Und klar ist es, man kann Kontakte knüpfen, manchmal landkreisweit, manchmal nur in der Stadt oder manchmal auch über ein ganzes Bundesland, wie Lambda Bayern das versucht. Und dann gibt's ja auch noch Jugendarbeit für wirklich Sachen, die man erlernen muss, wenn es Sportgruppen sind. Also Fußball, Judo, ganz, ganz vieles gibt es da. Oder auch, wenn es Feuerwehr ist, die einfach immer wieder weiter üben müssen, diese Kenntnisse, die sie brauchen, um ein Feuer zu löschen, um Menschen zu retten, immer wieder trainieren müssen. Auch dafür ist es wichtig, das einfach in jungen Jahren zu machen. Das Gleiche ist mit dem Jugendrotkreuz. Also Erste-Hilfe-Maßnahmen, das muss auch immer wieder geübt, trainiert werden, weil Übung macht den Meister. Das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Und es ist auch die andere Seite, die Leitungsseite oder so. Jugendarbeit ist auch eine Plattform, um sich selber weiterzuentwickeln, um vielleicht aufgrund von Ehrenamt auch zu entscheiden, was man später beruflich machen möchte. Ob man einfach da schon merkt, das ist genau mein Bereich, mit Kindern zu arbeiten, mit jungen Menschen zu arbeiten, oder man für sich selbst auch ausschließt, nee, das werde ich später beruflich nicht machen. Also es ist in ganz, ganz vielen Sparten. Und es ist auch für so die Gruppe, die ist auch dafür, für einzelne Personen, wenn jemand schüchtern ist und sich in dem Rahmen einfach wohlfühlt, dann ist es eine Anlaufstelle für diese einzelne Person, die da gerne hingeht, die sich dort auch vielleicht öffnet, was dann auch im Leben außerhalb der Jugendgruppe der Person irgendwie weiterhilft. Oder auch, man hat ein offenes Ohr für Probleme, die Jugendlichen haben. Das unterstützt die, das hilft denen bei der Entscheidungsfindung oder einfach manchmal auch in der Situation, dass das alles doch vielleicht gar nicht ganz so schlimm ist, wie man es erst gedacht hat, weil einfach ein Außenstehender einem zuhört. Also das ist so eine Mischung aus allem, also aus ganz, ganz vielen Punkten, warum ich finde, dass Jugendarbeit immer noch zeitgemäß ist und wichtig ist.
Ja, und ich denke gerade bei unserer speziellen Jugendarbeit, sage ich mal, für queere Jugendliche, ist es ja schon auch mal schön, also für mich war es damals zum Beispiel sehr schön zu wissen, okay, ich bin ja gar nicht der Einzige, weil ich komme ja auch von einem kleinen Ort, von einem relativ kleinen Ort, aber in der Jugendgruppe konnte ich halt sehen, okay, es gibt ja noch mehr wie ich, es gibt noch mehr, die haben ähnliche Probleme wie ich, es gibt Leute, die haben gar keine Probleme, so wie sie ich habe, und dann gab es aber auch noch den Teil der Mitglieder, die wesentlich schlimmere Probleme hatten als ich. Also zum Beispiel, dass die Eltern einfach nicht mehr mit ihrem Kind gesprochen haben oder ähnliches. Was ja schon zum Teil auch so ein bisschen die Augen öffnet und einen auch im Prozess vom Erwachsenwerden sehr viel unterstützt. Also mich zumindest hat es damals sehr viel unterstützt, gerade so die queere Jugendgruppe.
Ja, also wenn man es jetzt eben ganz spezifisch, du hattest ja gefragt, so generell, ob
genau.
Jugendarbeit noch zeitgemäße Zukunft hat, in dem Bereich, also ihre Jugendarbeit, da ist es, ja, ich finde einfach eben eine Anlaufstelle, einen Schutzraum, wie du auch sagst, dieses Vergleichen, finde ich, ist da das falsche Wort, aber einfach zu sehen, wie es anderen Jugendlichen in einer ähnlichen Situation, man kann ja nicht sagen, unbedingt immer gleichen Situation, ja, in einer ähnlichen Situation geht, und dass man da manchmal sieht, oh, eigentlich geht's mir ja ganz gut. Der Vergleich ist vielleicht hart, aber so, man hilft sich gegenseitig, hört sich gegenseitig an, tauscht gegenseitig Erfahrungen aus, und dann sieht man vielleicht, oh, wir sitzen alle doch in einem ähnlichen Boot, und man kommt da schon irgendwie durch und sieht eben auch Leute, Menschen, die vielleicht die gleiche Situation hatten, die da jetzt aber schon drüber hinaus sind, dass das alles sich irgendwie zum Guten gewendet hat oder sowas.
Ja, klar. Und weil du gerade gesagt hast, ich habe ja auch nach der Jugendarbeit allgemein gefragt, natürlich. Und mit Jugendarbeit allgemein glaube ich, also ich bin der Meinung, dass jetzt durch die Corona-Pandemie oder die Kontaktbeschränkungen, nennen wir es mal, dass hier Jugendarbeit auch wieder sehr wichtig werden kann, weil ich glaube, dass jetzt gerade sehr vielen auch jungen Menschen oder jungen Erwachsenen wieder bewusst wird, wie wichtig soziale Kontakte eigentlich sind. Glaubst du, wir können da so einen kleinen Gewinn aus dieser ganzen, also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen gemein zu sagen, aber glaubst du, dass wir in der Jugendarbeit schon auch einen Gewinn aus der ganzen Corona-Geschichte, aus dem Corona-Chaos mitnehmen können?
Also das finde ich recht schwierig, weil Es kann dazu führen, dass einfach so Gruppierungen wieder mehr gefragt sind. Das kann aber auch dazu führen, dass aktuell Jugendliche, junge Menschen, die in Jugendgruppen sind, sehen, oh, das geht ja auch alles über Discord, das geht ja auch alles online. Mhm. Dass das sogar vielleicht sich negativ drauf auswirkt.
Was aber natürlich auch wieder für die Jugendarbeit oder jetzt auch für Lambda Bayern, ich meine, kann man auch ganz offen sagen, ich glaube, das ist nicht bloß Lambda Bayern am Zug, sondern sind mehrere Jugendorganisationen hier auch am Zug, weil sie auch gemerkt haben, dass sie da vielleicht sehr viel verpasst haben die letzten Jahre. Weil man hat es ja auch nie wirklich so braucht, dass man sich überlegt, wie kann ich denn überhaupt eine Gruppenstunde digital anbieten? Also ich glaube schon, dass wir hier in der Jugendarbeit auch so ein bisschen einen Transfer für uns selber ziehen können und sagen, wie schaffen wir es denn, eben, dass wir zum Beispiel selber einen Discord-Server anlegen oder digitale Gruppenstunde über Zoom oder Online-Escape-Games gemeinsam spielen, über Videochat. Also das meinte ich jetzt eher so, ob wir es schaffen, in der Jugendarbeit hier so eben den Transfer out, die Brücke zu schlagen, wie wir es auf dem GLK immer gesagt haben, was wir eben vielleicht auch daraus lernen können, also nicht unbedingt ein Gewinn, sondern was wir vielleicht auch daraus lernen können, war jetzt vielleicht auch falsch formuliert von mir, ja.
Ja, ich glaube, nicht mal falsch formuliert, sondern das geht ja jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich glaube auch, also ich mache ja gerade keine aktive Jugendarbeit mehr, aber ich glaube, ihr, so von Lambda, ich glaube, ihr nehmt da ganz viel mit aus der Zeit, eben um sich neue Plattformen irgendwie aufzubauen, sich neue Plattformen zu schaffen. Und es kann ja gut sein, dass die Jugendarbeit sich einfach auch mehr in diese Richtung entwickelt. Also, oder dass einfach beide Schienen braucht, diese Präsenzveranstaltungen, so ganz nüchtern gesagt, also ja, den ganz normalen Gruppenabend, aber auch das Angebot, von so Discord-Servern oder was da, also diese Online-Gruppenstunden, vielleicht bekommt man dadurch sogar noch mehr Jugendliche, die sich nicht trauen, in eine Präsenzveranstaltung, in so einen offenen Gruppenabend zu gehen, aber sich schon trauen, mal in so einen Chatraum oder in so eine Online-Gruppenstunde sich einzuklicken. Also in dem Sinne kann das schon auch einfach eine Veränderung, oder dann ist es ja fast eine Erweiterung, weil man, also ich denke, die normalen Gruppenstunden sollen ja beibehalten werden oder irgendwann halt auch wieder stattfinden. Und dann kann man ja als zweite Struktur wirklich so Online-Gruppenabende, wenn die Ressourcen natürlich da sind in den Gruppen,
ja,
schaffen. Und dann erreicht man wahrscheinlich schon mehr Jugendliche. Denke ich auch.
Aber das sagt ja wieder nur, das bestätigt ja wieder nur diesen einen zentralen Satz aus der Jugendarbeit. In der Jugendarbeit ist nicht so beständig wie die Veränderung.
Das stimmt.
Das stimmt. Permanente Weiterentwicklung. Veränderung ist vielleicht auch nicht immer das richtige Wort, das ist klar, aber es ist eine permanente Weiterentwicklung. Und ich freue mich drauf und ich bin auch sehr gespannt, was das jetzt gerade alles für Veränderungen mit uns bringt. Konstantin hat ja in der Episode 1 vom Podcast auch schon mal, wer es nochmal anhören möchte, ihr findet es ja überall, wo ihr euren Podcast findet, könnt ihr euch die Episode 1 mit Konstantin nochmal anhören. Konstantin hat ja auch gesagt, dass Lambda Bayern jetzt gerade auch sehr viele verschiedene Medienprojekte nochmal geplant hat. Also so ist ja jetzt auch dieser Podcast entstanden. Unser YouTube-Projekt läuft gerade. Also ich bin sehr gespannt auf die nächste Zeit und vor allem auch auf die ganze Lehre, die wir jetzt aus den Kontaktbeschränkungen und aus der Corona, Anführungsstrichen, Krise so ziehen werden. Lisi, die eine private Frage an dich zum kurz vorm Schluss. Du hast wahnsinnig viel bei Lambda Bayern gemacht. Du hast auch während Lambda Bayern sehr viel noch ehrenamtlich gemacht. Wie hast du es eigentlich nur geschafft, nebenbei noch zu deinen ganzen ehrenamtlichen Projekten für Bezahlung arbeiten zu gehen und deine Freizeit zu gestalten und dann noch als Waldstock zu handeln und eine Beziehung zu pflegen und was so zum diesem ganzen Lebenskonstrukt einkaufen und so weiter noch alles dazugehört. Wie hast du das geschafft? Was war dein Geheimrezept?
Da gibt es meiner Meinung nach kein Geheimrezept. Da sind wir wieder bei diesen Verbindlichkeiten, Strukturen und so. Und das hat bei mir einfach Platz gehabt im Leben. Das war bestimmt ab und an ein Zeitfresser, das ist definitiv so. Und das war viel Arbeit und dadurch bestimmt auch mal die eine oder andere Stunde weniger Schlaf, aber es war es mir immer wert. Und somit hat sich für mich jetzt die Frage gar nicht gestellt, ist da noch Platz für Lambda oder sowas? Und Planung gehört dazu, dass man einfach von vornherein weiß, da und da kann ich nicht, da kann ich mir nichts Privates reinlegen und es ist mir in den vielen Jahren auch sehr selten passiert, dass mal was Überlappendes war. Und das ärgert mich dann auch selber, dass ich es nicht so gut strukturiert hatte. Aber sonst, wenn man Bock hat, das zu machen, dann findet man die Zeit. Da gibt's für mich keinen Geheimtipp oder sonst was, sondern wenn es mir das wert ist, dann nehme ich mir die Zeit. Und dann muss ich es halt woanders ein bisschen abzwacken. Und meistens war es halt dann beim Schlaf, weil man hat ja noch genug andere Dinge zu tun.
Du sagst es jetzt selber, weniger Schlaf oder man kann sich weniger Freizeit darauf legen, weil man ja die Termine auch kennt. Jetzt, wenn wir mal einen Zeitsprung zurück machen, wir zwei kennen uns jetzt ungefähr seit 10 Jahren. Wenn du vor 10 Jahren gewusst hättest, was das alles für ein Aufgabenberg ist, würdest du das alles nochmal genauso machen?
Ich finde genauso, das ist so eine Sache, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Man müsste jetzt halt sagen, ob ich diese 10 Jahre Weiterentwicklung da schon mit hätte, dann würde ich es natürlich anders machen. Hm. Wenn ich aber einfach diese Weiterentwicklung sozusagen nicht abgespeichert hätte, dann würde ich es wahrscheinlich genau gleich machen. Ja, aber würde es wieder machen.
Das ist doch eine gute Antwort. Also in irgendeinem Paralleluniversum werden wir uns wahrscheinlich gerade treffen und uns kennenlernen und werden Pläne machen, wie wir Lambda Bayern wieder ins Rollen kriegen oder an Start kriegen oder größer machen können und werden uns dann wahrscheinlich dieselbe Frage stellen und werden zu dem Entschluss kommen, dass wir es wahrscheinlich wieder so tun werden.
Ja, wahrscheinlich schon. Also klar, hätte ich die Erfahrung, die ich die letzten 10 Jahre gesammelt habe, dann würde ich natürlich versuchen, effizienter zu machen.
Ja, aber noch effizienter geht ja bei deinem Leben eigentlich gar nicht. Also weil dann geht ja eigentlich nur noch gar nicht mehr schlafen oder gar nicht mehr schlafen.
Ja, effizienter wäre ja in weniger Zeit mehr schaffen. Ja, aber ich würde es wieder machen.
Und das ist doch eine schöne Antwort zum Schluss. Desiree, ich habe es jetzt mit Konstantin und mit Keks auch schon gemacht. eine Runde Blitzlicht. Wer es noch nicht kennt, Blitzlicht verwenden wir in der Jugendarbeit oder beziehungsweise in der Lambda Bayern Jugendarbeit, verwenden wir das gerne, um einfach eine kurze Stimmungsabfrage zu machen. Also man stellt eine Frage, wie geht's euch? Und jeder sagt einen Satz oder ein Wort, wie es ihm geht, aber wirklich ganz kurz und knapp und so spontan wie möglich. Ich wandle das Ganze jetzt ein bisschen ab. Ich werfe jetzt 5 Begriffe in den Raum und Desiree wird mir dazu sagen, was ihr spontan dazu einfällt. Also zum Beispiel sage ich eben Lieblingsverein und Desiree antwortet dann mit Lambda Bayern. Desiree, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Waldstockfestival.
Die tollste Zeit im Jahr.
Jugendrotkreuz.
Langes her.
Bayern.
Mein Nachbarbundesland.
Der Kompetenzhamster.
Ah, der ist mein Lieblingstier.
Gruppenleiterkurs.
Ostern.
Lustiges Lieschen.
Lustige Spitznamen.
Vielen Dank, das war's. Der Kompetenzhamster, den habe ich jetzt deswegen genannt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht habt ihr ja unsere YouTube-Videos alle schon mal gesehen und da nimmt der Kompetenzhamster eine sehr, sehr prominente Rolle ein. Jedes einzelne Video wird vom Kompetenzhamster mittlerweile geprüft, ob auch wirklich viel Kompetenz drin ist. Und ich habe den Begriff jetzt deswegen bei Desiree gewählt, weil sie und Konstantin ja eigentlich der Auslöser für den Kompetenzhamster sind. Und man muss dazu sagen, der Kompetenzhamster, das ist jetzt der erste Insider von Lambda Bayern, mit dem wir tatsächlich auch mal arbeiten. Nur so kurz als Erklärung für alle anderen. Desiree, am Schluss, du kennst das von den Gruppenleiterkursen, von den ganzen Seminarprojektwochenenden, die wir schon gemacht haben. Wir sind bei Lambda Bayern, wenn zwar im Podcast, aber trotzdem, es muss eine Abschlussreflexion geben. Du weißt, meine Liebe...
Sehr schön.
Ja, allerdings, da musst du jetzt durch. Und vielleicht kannst du dich nur erinnern, meine Lieblingsmethode bei der Abschlussreflexion ist die Fünf-Finger-Methode.
Ja, so. Kenne ich noch. Habe ich auch schon angewendet.
Gut, und weil du ja auch Teamerin beim GruppenleiterInnenkurs warst, darfst du die Abschlussreflexionsmethode, die Fünf-Finger-Methode, darfst du jetzt auch erklären.
Oh, das ist jetzt aber echt unfair. Weil ich glaube, also man arbeitet da mit einer ganzen Hand, da hat man 5 Finger, das hat 5-Finger-Methode. Und der Daumen ist, glaube ich, das fand ich gut.
Genau.
Oder so Daumen hoch. Der Ringfinger, nee, der Zeigefinger ist, darauf möchte ich hinweisen.
Genau.
Der Mittelfinger ist, Mittelfinger also mag, das fand ich nicht so toll.
Genau.
Dann der Ringfinger, damit fühle ich mich verbunden, weil Ringfinger. Jawohl. Und der kleine Finger ist klein, aber wichtig.
Genau.
Habe ich es noch richtig zusammengebracht? Sehr schön.
Wunderbar, also, du kannst wieder einen Kurs teamen.
Oh, das ist aber nett. Ich habe ja jetzt eigentlich auch nur letztes Jahr gekocht und dieses Jahr ist er leider aufgrund der Corona-Pandemie weggefallen vorerst.
Ja.
Also es ist noch nicht so lange her. Also ein bisschen was weiß ich noch. Okay, dann fange ich mal an. Also das finde ich gut, dass es hier diese neue Podcast-Idee gibt und dass ihr da mich auch gefragt habt. Ich bin mal gespannt, wie sich das hinterher anhört. Bestimmt ein bisschen komisch, sich selber zu hören, aber insgesamt finde ich es eine echt gute Sache. Dann darauf möchte ich hinweisen. Das ist in dem Zusammenhang jetzt ein bisschen schwierig.
Man muss
ich
ja auch.
Ich stelle es mal zurück, das darf man ja auf dem Kurs auch und komme vielleicht nachher nochmal zurück. Den Mittelfinger, so, das finde ich nicht so gut. Das ist eigentlich eher was am Rande, halt, dass solche neuen Projekte manchmal ein bisschen an der Technik scheitern, ist das Falsche, aber dass die Technik einem da manchmal einfach ein bisschen einen Streich spielt und dass es manchmal nicht so reibungslos funktioniert. Das ist aber nichts Persönliches oder hat nichts mit Personen zu tun, sondern dass einfach unsere Technik heutzutage immer noch nicht ganz so störungsfrei läuft, wie man es manchmal gerne hätte. Haben wir ja vorhin auch mal kurz ausprobiert. Mhm. Und damit fühle ich mich verbunden. Ja, Jens, mit dir, dass du das jetzt mit mir gemacht hast. Und
danke.
Hast du, finde ich, auch sehr schön gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang da ein bisschen Bammel davor, aber ich bin gespannt, was rauskommt. Und klein, aber wichtig ist, dass ich hoffe, dass ihr das Lambda Bayern, diesen kreativen Fluss, deshalb ist es eigentlich schon gar nicht mehr so klein, der zurzeit ist mit den ganzen neuen Projekten, einfach da weiter drauf schwimmt und ganz viel kreative Energie daraus zieht und noch ganz viele tolle kreative neue Sachen macht. Deshalb eigentlich ist das schon mehr wie nur klein. Aber trotzdem ist es halt bei klein aber wichtig. Und darauf möchte ich hinweisen, ist mir jetzt nichts eingefallen. Aber ich glaube, es passt auch so.
Ja, Desiree, dann sage ich dir vielen Dank für deine Reflexion. Wie wir ja in den letzten Episoden schon besprochen haben, man darf eine Reflexion eigentlich nicht kommentieren. Ausnahmsweise werde ich das heute auch nicht tun, sondern bedanke mich einfach nur bei Desiree und frage noch einmal, Desiree, hast du noch irgendein persönliches Schlusswort, das du den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ich möchte mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch den Podcast von Lambda Bayern anzuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und passt auf euch auf in der heutigen Zeit. Und für die, die man ab und zu in Jugendgruppen oder Veranstaltungen kennt, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder.
Das war ein schöner Schlusssatz von Desiree. Desiree war 6 Jahre Vorstand bei Lambda Bayern, war im Jugendrotkreuz aktiv, Gründungsmitglied von Young in Queer, war auch Gruppenleiterin von Young in Queer, hat auch sehr viel bei Lambda Bayern gemacht, für Lambda Bayern gemacht. Unter anderem hat sie uns den Kompetenzhamster hinterlassen. Das war's mit Episode 3 von Lambda Talk, dem neuen Podcast-Projekt von Lambda Bayern. Ich bin euer Gastgeber Jens Zeidler und ich freue mich, wenn ihr die nächste Woche Montag 8 Uhr morgens wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche an den Podcast, schreibt uns einfach an talk@lambda-bayern.de. Ich sage tschüss, bis dann, servus. Servus.